Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Melanie und Mo von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt.
Wir blättern auf, ganz exklusiv und praktisch im Erscheinen begriffen, Sigrid Hirschs Buch Antivirale Pflanzen. Wir durften mit der großartigen Autorin, die vielen von euch bekannt ist, im Vorhinein reden und sie erläutert uns unnachahmlich mehr über natürliche Wirkstoffe zur Stärkung des Immunsystems von A wie Andorn bis Z wie Zistrose. Viel Spaß.
Sigrid Hirsch, für Unbedarfte eine kurze Vorstellung für unsere Hörerschaft. Sigrid Hirsch kennt Kräuter wie kaum jemand anders. Sie war lange Jahre beim österreichischen Sender ORF-Redakteurin und absolvierte in Ignaz Schliefnis Kräuterschule die Heilpflanzen- und Botanikerausbildung. Sie engagiert sich im größten Kräuterverein Österreichs und ist heute Schriftstellerin wunderbarer Bücher und aktive Schreiberin beim Gesundheitsboten. Und seit über 20 Jahren gilt das großartige Werk, die Kräuter in meinem Garten, als ja eigentlich die Kräuterbibel. Also ich verehre dieses Buch und Frau Hirsch, wie darf ich mir Ihren Garten vorstellen?
Naja, ganz wild. Mein Garten ist ganz und gar wild. Und vor 20 Jahren haben meine Nachbarn immer zu mir gesagt, ja mein Gott, wollen Sie nicht diese Gstätten endlich aufräumen? Sie wissen, was ein Gstätten ist? Ein
Gstätten nein, das würde
ist
ich etwas, gerne
wo
hören.
Alles wild durcheinander wächst. Ja? Und ich habe gesagt, nein, weil schauen Sie mal, das ist dieses Kraut und das ist dieses Kraut und das ist dieses Kraut. In der Zwischenzeit habe ich alle meine Nachbarn bekehrt und keiner hat nur mehr grünen Rasen. Also viele haben in ihren Blumenbeeten viele, viele Kräuterlein, wo die Samen zum Teil von mir rübergeflogen sind.
Großartig. Also, dass Sie viel sehen, das glaube ich gerne. Kennen Sie denn wirklich alle 500 Kräuter und die 2000 Anwendungen, die Sie da beschreiben?
Nein. Ich muss Ihnen sagen, ich war gemeinsam mit meinem guten Freund Felix Grünberger, der mir ja beim Buch sehr geholfen hat, bei dieser Heilpflanzen- und Botanikerausbildung. Und Felix hat dann einen riesengroßen Kräutergarten angelegt, der ist Biobauer und hat einen ganz großen Kräutergarten angelegt, einen Schaugarten, wo jeder hingehen konnte und die Kräuter ganz genau betrachten konnte. Ich habe ja nur einen kleinen Siedlungsgarten, also der hat nur 1000 Quadratmeter, das ist nicht sehr groß. Ja, aber Felix hat auf 3000 Quadratmetern Kräuter angebaut und wir sind damals oft beisammen gesessen, haben natürlich auch gemeinsam gelernt und ich habe ihn oft angerufen und habe gesagt, Felix, du, ich kann mich genau erinnern, der Ignaz, unser Lehrer war das, hat gesagt, das ist wofür ist es? Wofür ist das? Ich weiß es nicht mehr. Und so haben wir unser ganzes Material zusammengetragen und haben für uns selbst dieses Buch gemacht. Noch nicht für den Druck, wirklich nicht für den Druck. Wir haben das für uns selbst gemacht, damit wir endlich das finden, was wir im Moment gerade suchen. Es ist mehr als 20 Jahre natürlich. Ja. Und dann war so umfangreich, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir ein Buch draus. 195. oder 396. Kräuterbuch auf dem Markt. Und jeder hat gesagt, um Gottes Willen, das ist ja gar nichts. Das hat ja nie eine Chance. Aber siehe da, es hatte doch eine Chance, weil es geht vielen Kräuterfrauen genauso wie uns damals. Sie wissen etwas über ein Kraut, das fällt Ihnen im Moment nicht ein und in unserem Buch kann man auch schauen.
Absolut, es ist wirklich so umfassend, es ist grandios geordnet, es ist, es ist wie gesagt ein Klassiker, ein Nachschlagewerk geworden und ich weiß jetzt gar nicht, wie vielte Auflage, die 40., 50.
Na, wir haben schon die 20. Auflage in der Zwischenzeit. 20. Auflage und ja, ich habe nie gedacht, dass es zu so vielen Auflagen kommt, muss ich Ihnen sagen.
Ganz großartig. Also ich verschenke es auch dauerhaft. Was ist denn Ihre aktuelle Lieblingspflanze?
Ich habe jetzt wirklich eine Lieblingspflanze. Und dazu erzähle ich Ihnen jetzt eine ganz kurze Geschichte. Vor 3 Jahren habe ich mal bei einer lieben Kräuterfreundin, ich bin ja bei einem großen Kräuterverein in Österreich tätig, sie ist Gärtnerin, Biogärtnerin natürlich, eine Pflanze gekauft, wo sie nicht genau wusste, was das ist. Die habe ich dann bei mir im Garten angesetzt, unter der Birke. Und die ist wunderbar gewachsen. Ich konnte sie dann auch bestimmen. Es war ein, na, glaubst du, dass mir jetzt einfällt? Scutellaria. Wissen Sie, was das ist?
Nein.
Das ist ein Helmkraut.
Ah.
Eine sehr, sehr seltene Pflanze eigentlich. Jetzt seltene Pflanze. Früher war es also überall eigentlich auffindbar. Und dieses Helmkraut ist bei mir gewachsen, also Sie glauben das nicht. Das hat sich überall ausgesät. Mein ganzer Garten war voll von diesem Helmkraut. Hübsche blaue Blüten, aber mir war es ehrlich gesagt schon viel zu viel. Und ich habe es dann angefangen zu eliminieren. Und siehe da, es kam Corona. Siehe da, es kam Corona. Und dann habe ich mir gedacht, lieber Gott, was die, du bist eigentlich nicht deppert. Er wird mir verzeihen, dass ich das jetzt gesagt habe. Er hat wirklich eine Pflanze geschickt, die gegen Viren wirkt. Und zwar besser als viele, viele andere. Und dann habe ich gewusst, ich muss irgendwas machen über antivirale Pflanzen. Und habe dieses Helmkraut auch intensiv genützt, muss ich sagen. Ich habe mir die Tour gemacht und bis jetzt, toi, 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 ist mir nichts passiert.
Das heißt, das war die Inspiration, und darüber sprechen wir jetzt, ihr neues und jüngstes Werk, Antivirale Pflanzen, aktueller kann kein Buch sein, zu schreiben.
Ja. Genau. Genau, das war dieses Helmkraut, dieses Scutellaria. Es war übrigens die falsche Art. Es war das schmalblättrige Helmkraut und man braucht für, hören Sie mich richtig?
Ja.
Ja, man braucht für eine richtig wirksame Tinktur ein Baikal-Helmkraut. Genauso schaut fast genauso aus. Hat eine wunderbare Wurzel und ist eigentlich seit tausenden Jahren in China in Gebrauch. Ich denke mir manchmal, die Leute in China haben das deshalb so gut in den Griff gekriegt, weil sie unsere ganz normale Schulmedizin mit ihrer traditionellen chinesischen Medizin verknüpft haben. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube es. Ich glaube es fest.
Sie schreiben ja auch in den ersten wenigen Seiten, die man lesen kann bis jetzt, dass es eben verblüffende Ergebnisse gibt, dass Pflanzen, die eben gegen diese weltweit grassierende Epidemie antreten könnten, bereits seit Jahrhunderten bekannt sind.
Genau.
Warum reflektiert da kaum einer drauf?
Ich muss Ihnen sagen, das frage ich mich auch. Ich frage mich das wirklich. Ich frage mich, warum bei diesen ganzen vielen, vielen wichtigen und nützlichen Forschungen nicht auch viele dabei sind, die sich mit Pflanzen auseinandersetzen. Ich habe mir das wirklich lange überlegt, ich schätze aber, dass man diese Naturprodukte absolut nicht für alle einsetzen kann. Wir haben zu wenig davon. Das sind ja seltene Geschichten. Das ist ja nicht etwas, was man... Das ist Natur, das ist nicht irgendwas, was man im Chemielabor herstellen kann. Das ist etwas, das draußen wachsen muss, Zeit braucht, wirklich viel Zeit braucht, bis es wirksam ist. Und ich denke mir mal, auf sowas können sich große Firmen nicht einlassen. Mein Verständnis dazu, es gibt ja ganz viele Pflanzen, Sie haben sicher in der letzten Zeit auch von diesem einjährigen Beifuß gelesen, Artemisia annua, der ja zum Teil lächerlich gemacht worden ist, gerade in den deutschen Medien, auch in österreichischen. Da sind ja die Leute lächerlich gemacht worden, die drauf diese Pflanze verwendet haben. Ist aber nicht so. Ich kenne persönliche Ärztin aus dem Waldviertel, die hat ein Projekt in Ruanda. Die sagt, dort wächst das und die Menschen haben keinen Zugang zu Medizinen. Und die behandeln sich mit dem einjährigen Beifuß und das ist wunderbar. Und wenn sie unten ist, Österreicherin, die hat natürlich auch nicht gegen alles, was da unten so abläuft, Abwehrstoffe. Sie trinkt den Tee und ist noch nie krank gewesen. Jetzt kannst du natürlich nicht sagen, okay, die ist nur deshalb nicht krank geworden, vielleicht hat sie so ein gutes Immunsystem, kann ja auch sein. Aber sie ist fest der Meinung, dass das Artemisia annua ist, der ihr da hilft. Sie bringt die Samen immer herauf zu uns nach Österreich, sät die dann aus und das wächst im Waldviertel. Und im Waldviertel, da sagt man, da ist es 9 Monate, hat man Winter und 3 Monate ist es kalt. Ja, es ist wirklich eine kalte Gegend, sagen wir mal eine kühlere Gegend. Ja. Jetzt im Klimawandel ist es ein bisschen besser geworden, aber früher war das absolut so, im Waldviertel war es immer kalt. Und Beifuß wächst dort und da man nur die Blätter verwendet, kann man ihn dort auch ernten. Man kann nur keine Samen gewinnen. Das ist bei uns unmöglich. Dafür haben wir zu wenige Sonnenstunden. Ja? Also das ist eine der Pflanzen, übrigens auch eine antivirale Pflanze.
Die stellen Sie ja auch vor. Also Sie haben ja Ihr Buch gegliedert von A bis A, wie Andorn bis Z wie Zistrose. Genau. Und eigentlich ist es ja auch, das Helmkraut kommt genauso vor wie eben die Artemisia. Ja. Das heißt aber, die Natur mag zwar vielleicht die eine Varietät nur vielleicht in geringerer Weise zur Verfügung stellen, aber es gibt ja eine ganze Bandbreite scheinbar.
Es gibt eine Bandbreite, auch für jede Jahreszeit. Das muss ich Ihnen sagen, Frau Röttgen. Für jede Jahreszeit eine andere Pflanze. Um nochmal auf dieses Helmkraut zurückzukommen, das ist ja wirklich eine Lieblingspflanze von mir. Die schaut so entzückend aus, die hat kleine herzige Blüten, das ist ein Lippenblüter. Und viele, viele von unseren Lippenblütern, das muss ich Ihnen ja sagen, haben ja zumindest leichte antivirale Wirkungen. Da gehört der Rosmarin dazu, da gehört natürlich der Lavendel dazu, da gehört der Thymian dazu. Also alle Oregano gehört dazu, Dost, alle unsere heimischen, zum Teil heimischen Pflanzen, der Rosmarin ist ja in der Zwischenzeit wirklich schon heimisch bei uns, kann man verwenden, wenn man antivirale Wirkungen haben will, aber sie sind natürlich nicht so stark wie zum Beispiel ein Helmkraut. Übrigens habt ihr in Deutschland einen Bauern, der für die Chinesen Helmkraut anbaut, dieses Baikal-Helmkraut, in riesengroßen Feldern. Ich habe die Bilder gesehen, habe mir das persönlich angeschaut, das ist beeindruckend. Und für mich ist es immer so ein gutes Zeichen für eine Pflanze, wenn die Bienen kommen. Weil Sie wissen ja, die Forsythia zum Beispiel, die ist auch vor 200 Jahren bei uns eingeführt worden, die wird noch immer nicht von Bienen besucht. Nach wie vor nicht. Ja, die wollen es nicht. Aber das Baikal-Helmkraut, das ist umschwärmt. Ja, und dann denke ich mir, okay, das ist auch hier daheim. Oder war vielleicht einmal daheim.
Und können Sie noch ein bisschen was zu den verschiedenen Pflanzen sagen und warum, also vielleicht nochmal für unbedarfte Hörer erklären, wie Pflanzen denn überhaupt Viren ihr Gesicht zeigen können? Also
es gibt ja schon Untersuchungen zu dem Thema, also viele, viele wissenschaftliche Untersuchungen, nicht gerade in Deutschland und Österreich und auch nicht in Frankreich. In England manches, denn die haben viel mehr Verbindungen zu Heilpflanzen, habe ich immer den Eindruck wie wir. In Amerika viele, da gibt es auch etliche Leute, die suchen. Da in Amerika gibt es viele Leute, die durch die ganze Welt reisen, um neue Wirkstoffe zu entdecken. Und viele der Wirkstoffe der Pflanzen kann man ja nachbauen. Jetzt müssen Sie mich nochmal fragen.
Können Pflanzen das Eindringen von Viren oder das Zerstören von Viren überhaupt bewerkstelligen?
Die machen das genauso wie zum Beispiel ein Medikament. Umhüllen die Viren.
Okay.
Dass sie nicht andocken können an die Zellen. Das macht aber nicht jede. Mhm. Ja? Die machen einfach Teile der Viren unschädlich. Und ich schätze, das ist deshalb so, weil im Laufe unserer Evolution, wir sind ja eng verwandt mit den Pflanzen, also so eng auch wieder nicht, aber wir sind verwandt mit den Pflanzen. Wir haben ein gemeinsames Erbgut gehabt. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Man sagt immer, der Mensch ist einmalig, aber so einmalig ist er auch wieder nicht. Oder? Da bin ich ja bei Ihnen, glaube ich, an der richtigen Adresse, weil wir können uns nicht über die gesamte Schöpfung erheben, wir als Menschheit. Nein. Also ich bin nicht mehr wert wie mein kleiner Hahn daheim. Also so sehe ich das. Der hat genauso das Recht zu leben wie ich. Und die Pflanze hat das Recht zu leben und gibt ihr Leben, damit es mir ein bisschen besser geht. Deswegen, ich habe eine ganz andere Beziehung zu Pflanzen wie viele andere Menschen, das muss ich schon sagen. Ich sehe die durchaus als absolut lebendige Wesen, die sich auch fürchten. Nicht jede reagiert wie die Mimose und klappt ihre Blättchen zusammen, wenn du in ihre Nähe kommst. Aber Pflanzen sind absolut etwas, was man, also sind absolut Lebewesen, also sind lebendig und geben gern unser Leben. Sie haben nicht unser Bewusstsein, sie können nicht reden, aber sie können auf andere Art und Weise kommunizieren. Und ich glaube, im Laufe der vielen Jahrmillionen haben wir dieselben Abwehrmechanismen entwickelt. Mhm. Die Pflanzen und später dann wir. Und deswegen können pflanzliche Inhaltsstoffe gut auf Viren reagieren. Nicht alle natürlich. Und ich habe nur die ausgesucht, wo es auch wissenschaftliche Belege dafür gibt. Mhm. Ja, absolut. Also ich habe die ausgesucht, wo von vielen Wissenschaftlern bewiesen wurde, dass eine Reaktion da ist. Meistens haben sie es haben sie es ja getestet bei Herpes oder HIV oder bei solchen Dingen. Und manches wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit auch, was Corona betrifft, also die ganzen Coronaviren. Mhm.
Wie wirkt denn zum Beispiel dieser von vielen ja zu Unrecht scheinbar verhasste Neophyt, der japanische Staudenknöterich? Der wird ja von vielen sinnfrei bekämpft dann scheinbar.
Der muss bekämpft werden. Ich muss das sagen, der Staudenknöterich, den muss man leider bekämpfen, und weil er sich sonst dermaßen ausbreitet, dass er innerhalb kürzester Zeit einen kleinen Siedlungsgarten oder größere Felder absolut überwuchert, und du kriegst ihn dann nicht mehr los. Das ist einfach so. Ich habe einmal aus dem Burgenland, das ist sicher 45 Jahre her, diese Pflanze entdeckt, war ein Gewächs am Rand eines Wasserlaufs, und habe so ein kleines Stöckchen mitgenommen und habe das dann bei mir im Auto vergessen. Das ist sicher 4 Wochen da drin gelegen. War vollkommen verdorrt. Und ich habe es dann neben den Kompost hingeschmissen. Und glauben Sie mir, seit 45 Jahren wächst diese Pflanze, obwohl ich sie jedes Jahr abgeschnitten habe. Jedes Jahr wieder. Und heuer habe ich es zum ersten Mal blühen lassen, weil es sowieso also steril ist. Es ist eine männliche Pflanze, glaube ich, die damals eingeführt worden ist nach Europa. Und die kann sich nicht vermehren ohne Weibchen. Infolgedessen vermehrt sie sich nur über ihre Rhizome. Aber du hast ein Blättchen, ein Stängel von diesem japanischen Staudenknöterich, und lässt das irgendwo fallen, und da wachsen schon wieder Wälder, also die innerhalb kürzester Zeit bis zu 3 Meter hoch werden. Das bringt alles um, was bei uns eigentlich heimisch ist. Aber er kann etwas. Er kann genauso aggressiv gegen Eindringlinge in den Körper vorgehen. Das kann er, das macht er. Man weiß noch nicht genau wie, aber es gibt etliche Untersuchungen dazu. Wenn Sie eine Wurzel ausgraben, und bei Sohn hat mir eine Wurzel ausgegraben und ich habe eine Tinktur daraus gemacht. Es war schwierig, die Wurzel an Wurzelteil zu kriegen. Die Wurzel ist nicht, man kann nicht sagen hart, aber nicht gerade einfach aus dem Erdreich zu entfernen. Dann musst du diese Wurzel schneiden, in kleine Stückchen schneiden, musst das trocknen. Und dann gibst du es in ein Schälchen rein, also Schälchen, was heißt das Schälchen, ein Glasgefäß rein, und dann überschüttest du es mit einem mindestens 45, 50, besser wäre 60-prozentigen Alkohol. Das soll natürlich nicht irgendwas sein, was man sich irgendwo in irgendeinem Supermarkt um billiges Geld kauft, sondern die beste Qualität, die man überhaupt kriegen kann. Man hat sich selbst hier auch so viel Mühe gemacht und hat die Wurzel gegraben, hat es gereinigt, hat es in Teile geteilt, hat es getrocknet, und dann nimmst du nicht den schlechtesten Alkohol, sondern schaust, dass du von irgendeinem Biobauern vielleicht einen selbstgebrannten kriegst, das wäre das Beste. Dann übergießt man diese Wurzel und lässt mindestens einen Mondlauf, sage ich, stehen. Man kann es natürlich auch schon ein bisschen früher ab sein, aber dann hast du eine Tinktur, da sind ziemlich viele Inhaltsstoffe des Staudenknöterichs drin, und so eine Tinktur hält mindestens 3 Jahre. Mein Lehrer hat immer gesagt, die hält 10 Jahre, mindestens 10 Jahre, und ich glaube auch, dass so lange hält. Aber natürlich keiner von uns Kräuterfrauen ist jemals in ein Labor gegangen und hat das untersuchen lassen. Und du kannst auch nicht garantieren bei den selbstgemachten Sachen, dass die diese Wirkstoffdichte haben, die du zum Beispiel in einer Apotheke kriegst. Weil du kriegst die Dinge in einer Apotheke. Also wenn ich zu wenig Zeit habe oder einfach gute Qualität haben will und weiß, das kommt von hervorragenden Pflanzen, dann gehe ich zu meinem kleinen Apotheker, der hat Affinität zur Naturheilkunde, das gibt es nämlich auch noch, das ist Apotheker, die was selbst machen, das gibt es noch. Ja? Er ist nicht einmal so alt, der hat sich wirklich auf Naturheilkunde spezialisiert, der schwört drauf und der macht diese ganzen Tinkturen, hat natürlich die nötigen Gerätschaften, weil man selbst hat ja nur eine kleine Küche und kann nicht immer alles stehen lassen, weil ich habe also am Anfang meiner Karriere, also vor 20 Jahren, habe ich natürlich die ganze Küche voller Flaschen gehabt. Ja, das eine ist schon 2 Wochen gestanden, das andere ist schon 4 Wochen gestanden und so weiter und so fort. Und du musst alles unterbringen, du brauchst die richtige Apothekerschränke. Du, das hast du in einem normalen Haushalt gar nicht. Also ich gehe in der Zwischenzeit gerne zu meinem Jäger, der weiß schon genau, was ich will. Und früher hat er nicht einmal hingeschrieben, dass er das selbst macht. In der Zwischenzeit macht das, weil das ist eine Qualität, die kannst du ja bitte nicht mit Gold bezahlen. Mhm. Also ich finde etwas, was selbstgemacht ist, wo nur die Energie des Menschen, der guten Willens ist, dabei ist, das ist ja, das ist ja besser als alles andere. Nein, ich will gar nichts schlecht reden. Jedes Medikament ist auch gut. Aber man darf nie vergessen, und das ist immer das, was ich, na, ich war gestern zum Beispiel, war ich bei meiner Trafikantin und habe eine Zeitung gekauft und dann hat sehr traurig reingeschaut und sie hat gesagt, und ich hab's dann gefragt, wie es ihr geht, was denn los ist. Dann hat sie gesagt, ihre Mutter ist so krank. Mhm. Ja, also ist heimgekommen, wird sterben, hat einen Krebs, also eh böse, böse Geschichte. Und dann habe ich es angeschaut und habe gesagt, was halten Sie von den Kräutern? Ich wollte es nur fragen, weil ich kenne sie nur weil ich halt hin und wieder Zeitung dort kaufe. Nein, hat sie gesagt, von denen halte ich gar nichts. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, von denen halte ich gar nichts. Und dann habe ich gewusst, ich brauche ja gar nichts sagen. Weil jemand, der nicht offen ist dafür, dem brauchst du nicht erzählen, dass es gut ist, wenn man sich ein bisschen mit Naturheilkunde auseinandersetzt. Weil gerade wenn man in so einer Situation ist, da kann man schon ein bisschen was machen mit Naturheilkunde. Und ich habe dann gesagt, aber Sie wissen schon, dass wir kein einziges Schmerzmittel hätten, wenn wir, ich meine in der Zwischenzeit vielleicht schon, aber wenn wir nicht die Pflanzen hätten. Aufgrund der Inhaltsstoffe der Pflanzen ist ja alles entwickelt worden, was wir im Moment haben. Das vergessen die Menschen immer. Das waren niemals Erfindungen von irgendjemandem. Die haben immer auf Stoffe zurückgegriffen, die in der Natur vorhanden waren und die dann nachgebaut. Siehe Aspirin, das ist hier ein altbekanntes Beispiel. Mhm. Ja? Ja, das ist mit vielen Dingen so. Und nur weil die Pflanzen so funktioniert haben und solche Inhaltsstoffe hatten, hat auch die Chemie eine Chance gehabt, das weiterzuentwickeln. Also ich finde das ganz super.
Mhm. Ja. Absolut. So haben Sie sich dann auch den Pflanzen wie zum Beispiel Sonnenhut oder Holunder oder Kapuzinerkresse, die sind ja in dieser Wirkung relativ bekannt, was antivirale Wirkstoffe betrifft. Gab es denn da trotzdem für Sie noch Überraschungen oder haben Sie das jetzt im Prinzip für das Buch nochmal einfach neu gelesen und zusammengefasst?
Naja, ich habe also vieles davon sowieso eben gerade in meinem Garten gehabt, aber überhaupt nicht gewusst, dass es so wichtig wird, dass wir uns in der Zukunft, ja, ich habe mich schon wieder neu befasst. Es gibt da zur Kapuzinerkresse viele Untersuchungen und natürlich zum Holunder. Und ich glaube ja, dass der Wacholder in Zukunft auch noch eine große Rolle spielen wird. Ganz eine wichtige Rolle. Und dann komme ich immer auf diese Sprüche. Vor dem Holunder ziehst du einen Hut. Gell?
Ein Wacholder.
Wacholder kniest nieder. So ist das. Gell? Das ist die Wahrheit. Ja. Und in der Zwischenzeit, ich bin nicht sehr, sehr abergläubisch, aber ein bisschen beobachte ich. Und ich habe ja eine kleine Hühnerschar in meinem Garten, Zwerghühner, mein Lieblingsprojekt im Moment. Und ich beobachte, was diese kleinen Hühner fressen, was die am liebsten haben. Und ich muss Ihnen sagen, die lieben den Staubenknöterich, da auf diesen Rhizomen herumzuhacken. Die lieben den Holunder natürlich als Blüten und natürlich auch die Beeren. Die lieben das. Also die lieben alle, die lieben die Kapuzinerkresse zum Beispiel. Da fressen sie die ganzen Blätter ab, das ist ein Wahnsinn. Ja? Und die Blüten natürlich sowieso. Ne? Und witzigerweise, die lieben die Branelle. Deswegen bin ich auf die Branelle gekommen. Branelle ist so eine gute Pflanze für uns. Ja? Und ich habe dann zugeschaut, wie mein kleiner Hahn, ein kleiner Zwerghahn, der heißt Freddy, wie der eine Blüte abgepflückt hat mit seinem Schnabel und seiner Angebeteten gebracht hat. Und das hat mich wirklich berührt. Also das habe ich erstens einmal das erste Mal gesehen in meinem Leben und dann hat es mich wirklich berührt. Und dann habe ich angefangen, die Hühner genau zu beobachten, was denn die fressen. Und wenn sie bei mir im Haus sind, das sind sie manchmal, und dann kannst du das auch nicht rausscheuchen, ist das Einzige, was sie fressen, ist das Chiaogulan. Kennen Sie das? Das ist die Pflanze des ewigen Lebens. Chiaogulan, diese Pflanze, die nach Europa gebracht wird, also chinesische Schlingpflanzen. Schmeckt süß, ist gut, ist eine Art Adaptogen. Also nicht gerade antiviral, aber die Hühner fressen es, also mit Leidenschaft, nicht ein einziges Blatt ist übrig geblieben, bis das letzte Mal drin war. Und im Freien fressen sie halt diese antiviralen Pflanzen. Ich büte mir ein, im letzten Sommer vermehrt. Aber was denn, das ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Es kann sein, dass ich es sehen will. Ich will es sehen, ja. Den Meerrettich, also den Krähen-Meerrettich, den lieben sie nicht. Nein.
Okay, ja gut, das ist aber auch eine verschärfte Nummer im wahrsten Wort.
Es ist eine verschärfte Nummer, ja. Ja, aber ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass man sich auf seine persönlichen Gefühle verlässt. Sie wissen das, Frau Röttgen, was ihnen persönlich angenehm ist. Das hilft ihnen auch. Ja. Es ist egal, ob das die Psyche betrifft oder den Körper. Das ist ganz egal. Was ich mag im Moment, wo mein Auge drauf fällt, das ist das, was mir hilft. Und jeder darüber lachen, das ist die Wahrheit.
Ja. Ich bin da ganz bei Ihnen, auch wenn Sie jetzt die Hagebutte im Buch nicht erwähnen, glaube ich. Ich habe die aber so jetzt wahrgenommen und gepflückt und dann habe ich jetzt sie pulverisiert und nehme sie jeden Tag zu mir. Und ich bin mir auch 100% sicher, dass sie mein Immunsystem stärkt. Denn Absolut. Das ist ja auch der Schritt zuvor. Es muss ja auch gar nicht erst ein Virus eindringen. Es wäre ja auch schon vielen geholfen, wenn sie schlicht und ergreifend resilienter werden würden, oder?
Genau, genau. Und wenn ihr Darm in Ordnung ist zum Beispiel, ne? Das weiß man ja heute schon, wenn das Immunsystem, also wenn es im Darm stimmt, dann stimmt meistens auch das Immunsystem. Ja? Und viele der Pflanzen, die bei uns wachsen, die helfen dem Darm. Kannst drehen und wenden, wie du willst. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist sicher schon 50 Jahre her, ich bin ja schon so alt. Ich habe immer gedacht, im Jahr 2020, wie so jung war wie Sie, habe ich immer gedacht, im Jahr 2020, bah, habe ich mir gedacht, da lebe ich ja gar nicht mehr, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und jetzt ist es, jetzt haben wir schon 21 und ich lebe immer noch und gern.
Darf ich Ihr Geburtsjahr fragen?
Ja, 1945. Also wie Corona kommen ist, habe ich mir gedacht, okay, wenn es denn sein soll. Aber es kam nicht. Ja, es kam nicht, bin sehr froh darüber. Es ist so, wie ich angefangen habe mit den Kräutern, dann war das so. Da habe ich mir dann immer gedacht, zum Beispiel bei der Gundelrebe, das weiß ich noch, die hat geholfen gegen Kopfschmerzen, gegen Lungenbeschwerden, gegen Magenweh, gegen Darmkrämpfe, gegen alles, Frau Röttgen, gegen alles. Also wenn du die alten Kräuterbücher liest, viele Kräuter helfen gegen alles. Und ich habe mir dann gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist doch überhaupt nicht wahr, das kann es doch nicht geben. Jedes Kraut hat doch sein bestimmtes Einsatzgebiet. Stimmt überhaupt nicht. Ich bin in der Zwischenzeit schon so weit, dass ich glaube, dass sogar eine spezielle Pflanze einem speziellen Menschen hilft. Also ich habe die Erfahrung gemacht vor 25 Jahren mit einer Schafgarbe. Ich habe genau gewusst, diese eine Schafgarbe, die ist es und die war es auch.
Toll.
Du, egal, ob sie das jetzt in meinem Hirn abgespielt hat, die Wahrheit war, ich war nachher gesund. Ja, Punkt, aus, basta, und es war böse. Wenn du solche Dinge erlebst, dann musst du den Pflanzen vertrauen. Ich vertraue den Pflanzen wirklich sehr, sehr. Und ich kann nur hoffen, dass es viele Menschen gibt, die ihnen auch vertrauen und die sie persönlich auf sie einlassen.
Damit wollen wir definitiv ja auch vorwärts gehen und mit unserem Podcast auch genau diese Botschaft verbreiten. Also genau das ist es scheinbar auch, was Sie an der Volksheilkunde so schätzen, oder?
Ja, naja, es ist natürlich auch ein bisschen Erbteil von meiner Mutter. Die hat viel gearbeitet, 5 Kinder großgezogen. Und sie immer noch die Zeit genommen, hinauszugehen, weil Geld haben wir damals überhaupt keins gehabt. Und sie hat dieses ein Paar Seidenstrümpfe gehabt, das war damals wirklich gut. Und die hat es nicht mit einem normalen Waschmittel gewaschen, sondern mit dem Seifengrad. Und da bin ich natürlich mit marschiert als kleines Kind. Und das hat sie ausgehauen und mit dem hat sie einen Sud gemacht und da hat sie ihre kostbaren Seidenstrümpfe gewaschen, weil sonst sie hätte sie ja keine neuen leisten können. Aber überhaupt, das war nicht traurig. Ich würde jedem meiner Enkelkinder wünschen, dass die so eine schöne Kindheit erleben wie ich. Das kannst in der heutigen Zeit gar nicht mehr so wunderbar leben. Also mir tun die Kinder halt leid, also die Armen.
Aber woraus schöpfen Sie denn also ja immer noch Kraft?
In der Zwischenzeit schon sehr was bei den Händeln. Das glaubst du gar nicht, was ich für nette Süße. Ich schau, dass ich es nicht mitgenommen habe. Aber wir müssen mal was machen über Hühner. Also meine Tochter ist Biologin und die hat von ihrer Freundin, die ist auch Biologin, 3 Küken gekriegt. Weil die haben immer so Projekte gemacht für Schulen, für Unterstufe. Und da wollten sie den Kindern zeigen, wie nett denn die kleinen Hühner sind und dass die so ausschauen. Das ist in der Stadt natürlich, dass die so ausschauen, wie sie ausschauen und dann auch einmal Eier legen, ne, damit die Kinder einen Bezug dazu kriegen, weil die wissen ja sonst gar nicht, wo die Eier herkommen. Und die hat dann zu viele ausgebrütet und dann hat es meine Tochter im Gitterbett großgezogen, bis zum Alter von, glaube ich, 2 Monaten oder so. Und dann hat sie gesagt, Mama, du, in der Wohnung in der Stadt geht das leider nicht, kann ich das nicht bringen. Und ich habe mir gedacht, okay, 3 kleine Händel und so, witzige Händel. Und die sind in der Zwischenzeit wirklich zu meinen Stars geworden. Weil Hühner sind sowas von gescheit. Und so interessant zu beobachten. Ja? Und so clever und so zutraulich zum Teil. Ja? Nicht alle. Ich habe in der Zwischenzeit 26. Das sind nur Nachzuchten und habe schon ganz, ganz viele verschenkt. Ja, ich finde es wirklich spannend, wirklich spannend. Sie leben, sie gehen auch gern zu mir in die Wohnung hinein. Also ich habe so ein kleines Vorhaus, also nicht ins Wohnzimmer, lasse ich es nicht, aber ins Vorhaus halten sie sich gerne auf und schauen in jede Ecke, weil sie stammen ursprünglich aus Indonesien. Und es war ihre Aufgabe, dass da die ganzen Spinnen vertilgen und jetzt schauen sie in jedes Eck, das ist offenbar im Erbgut drin, und schauen, ob sie nicht doch eine kleine Spinne finden und sind dann hocherfreut, wenn sie irgendwas finden, weil ich bringe ja keine Spinnen um, das mache ich ja nicht. Die sind ja so nützlich. Ja, sie sind ein bisschen herzig. Und wenn ich bei denen jeden Abend im Stall stehe und sie zähle und mit ihnen rede und sie antworten, dann ist das besser als in der Psychotherapie. Und ich finde, das ist auch ein Jungbrunnen. Und ich kann mir es gar nicht leisten, zum Beispiel krank zu werden, weil wer würde meine Hühner versorgen? Jeder sagt, ich habe einen Vollschuss, dass ich solche Dinge mache. Aber glaubst du mir das? Also wer einmal so Privathühner kennengelernt hat, der kann ja gar nicht verstehen, dass es Massentierhaltung gibt. Also das ist, nein, das ist, nein. Ich habe das nie verstanden, aber unmöglich, das sind gescheite Viecher. Und eine andere Intelligenz wie wir, was? Oder ja. Hunde oder so, ja.
Reden Sie auch mit Pflanzen, mit Ihrem Helmkraut zum Beispiel?
Unbedingt. Ja. Und wissen Sie eh, dass die ganz gut gedeihen. Also mein Rosmarin zum Beispiel, natürlich, ich pflege ihn auch sehr. Der wächst jetzt schon das 5. Jahr, blüht schon das 5. Jahr. Und wir haben kalte Winter. Wir haben wirklich kalte Winter. Ich wickle ihn natürlich ein, ja, aber ich lasse ihn draußen stehen, weil ich denke, der muss sich an unser Klima irgendwann einmal anpassen. Und er hat es gemacht. Er blüht jedes Jahr. Im März fängt er an zu blühen, dieser Rosmarin. Und das ist übrigens auch so eine Pflanze, die Hühner sehr gerne wollen. Also die strecken sich, die sind ja ganz winzig klein, und die strecken sich, weil der Busch ist schon ein bisschen größer, damit sie Blüte erwischen und die fressen es.
Ja. Wir haben aber auch tatsächlich mal ein Buch über Wachteln geschrieben, ne?
Ja, weil ich also auf Wachteln stehe. Ich stehe so auf Wachteln. Nein, ich habe damals einen Mann kennengelernt, der ist aus Bosnien gekommen und der hat mit Leidenschaft Wachteln gezüchtet, ja. Und war auch ein Heiler und hat die Leute halt behandelt. Und ich muss Ihnen sagen, ein Freund von mir hatte Prostatakrebs und hätte operiert werden sollen, der war jung und hat halt genau gewusst, was ihm blüht, wenn er operiert wird, weil das ist ja dann übel für die Männer. Und der hat es mit den Wachteleiern probiert. Also der hat jeden Tag seine rohen Wachteleier mit Zitronensaft oder Orangensaft getrunken, jeden Tag. Das hat er wirklich beinhart durchgezogen. Und ich sage Ihnen, er hat andere Dinge auch gemacht, aber ich sage Ihnen was, er war nach einem Jahr geheilt, also er hat keinen Befund mehr gehabt, ohne irgendeine Operation. Und ich kenne übrigens schon einen zweiten, der das hat. Und er ist dann zu seinem Arzt gegangen und hat gesagt, ob er ihm das nicht sagen soll, was er alles gemacht hat, um jetzt keinen Befund mehr zu haben. Und der Arzt hat gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Also das hat mich schwer enttäuscht.
Zurück nochmal zu Ihrem Buch. Wann wird es erscheinen?
Jetzt. Jetzt. Ich glaube, es ist auf irgendeinem Lastwagen und fährt schon in Richtung Deutschland und Österreich.
Großartig. Das heißt, wir können das also hier auf jeden Fall auch auflisten. Und haben Sie denn noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie sich besser schützen können oder was aus Ihrer Sicht jetzt das Nächste ist, was gemacht werden kann oder was Sie uns einfach mitgeben möchten?
Ja, ich sage Ihnen was. Also man muss sich an diese Regeln natürlich halten. Das ist überhaupt keine Frage. Die Maske ist gut für mich. Ja, der Abstand ist gut, auch wenn ich nach jetzt so vielen Monaten mir manchmal denke, ich halte es nicht mehr aus, weil ich möchte wieder mal, wissen Sie, wir Österreicher, wir sind solche Kaffeehausgeher, ich im Speziellen, ich gehe so gern in ein Kaffeehaus und zwar spontan und nicht, wenn ich mir was ausmache oder so, und ich treffe auch immer Leute und das geht mir so ab. Das geht den jungen Leuten ab, aber glaubst du mir das, das geht auch den alten Leuten ab, dass sie nicht mehr so können, wie sie wollen. Mhm. Ja, das ist ein Jammer. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dass ich mich zu mehreren Menschen begeben muss, zum Beispiel bevor ich einkaufen gehe, nehme ich immer einen wirklich großen Schluck aus meiner Echinacea, also auch aus meinen Echinacea-Flaschen, das mache ich mir übrigens nicht selber, obwohl der Sonnenhut bei mir ganz intensiv wächst im ganzen Garten. Ja. Und meistens nehme ich auch noch Pelargonium, weil bei der Pflanze habe ich auch ein ganz gutes Gefühl. Das ist die Kapstadt-Pelargonie, die wächst auch schon bei mir. Die ist, allerdings habe ich sie jetzt in der Winterruhe, ja. Und die kannst im Sommer rausstellen und im Winter musst du es wieder reinstellen. Weil bei der Pelargonie habe ich das Gefühl für mich, dass sie für mich unglaublich gut ist. Also unglaublich gut. Ja. Es hat ja jeder seine Pflanze, das ist wirklich so. Und ich bin überzeugt davon, dass da draußen viele Menschen gibt, die sagen, ja, der Meerrettich, das ist meine. Das ist meine, weil ich isse so gerne ein Essigren. Ja. Ja, ich mag das gern. Ja. Und ich glaube, jeder hat seine Pflanze.
Der Meerrettich ist ja auch Gott sei Dank jetzt zur Heilpflanze des Jahres gekürt worden.
Ja, ich habe es gelesen.
Und ja. Die Kapp-Pelargonie, die heißt ja auch in der Apotheke, oder kann man sie als Uncalau-Abo bekommen, nicht? Das ist das
Recht. Uncalau-Abo. Uncalau-Abo heißt sie auch, ja. Das ist der traditionelle Name in Südafrika. Jetzt ist es so, wir haben ja alle Pelargonien auf unserem Fensterbrettern. Also viele
Iranien,
Pelargonien, ne? Und so, eigentlich viele. Gell? Und warum denn nicht eine neue Kaplan-Pelargonie? Die hat zwar viel kleinere Blüten, ja, ist nicht hochgezüchtet, aber das ist doch genauso gut. Und die kann man überwintern und das ist wunderbar. Und verwendet man auch die Wurzel natürlich. Ne? Ihr habt ja draußen in Deutschland diesen Rühlemann. Ja, ich bestelle viel von dem. Ja, ich bestelle wirklich viel von dem, weil der gute Sachen hat. Sie ist sehr bemüht und niemals falsche, also niemals schlechte Pflanzen schickt.
Von ihm habe ich den Andorn, den Sie auch erwähnen.
Wen?
Den Andorn habe ich von Rühlemann.
Ah, der Andorn, ja, das ist eine Lieblingspflanze. Er ist so bitter, da zieht es da alles zusammen. Er ist so bitter, aber er steht in der Bibel, das muss ich schon sagen. Und ich halte schon was auf diese Sachen, die alle in der Bibel stehen. Mhm. Okay. Und der Andorn ist eines der wichtigen Kräuter. Ich muss Ihnen sagen, man kann ihn nicht täglich verwenden. Das ist ja überhaupt das A und O bei einer Pflanze. Die verwendet es nicht jeden Tag und verwendet es nicht ewig, sondern höchstens, besonders starke Heilpflanzen, höchstens 3 Wochen, 4 Wochen. Manche 6, aber ganz selten. Ja? Sonst gewöhnt sich der Körper dran. Das ist das Problem mit dem Knoblauch. Wenn du täglich mit Knoblauch würzt, dann hat das ja überhaupt keine Wirkung mehr. Mhm. Du gewöhnst dich dran. Wenn du jeden Tag Zigaretten rauchst, brauchst irgendwann einmal jeden Tag 2 und dann bist du schon auf 10 und dann bist du vielleicht schon auf 20 und bist der Raucher. Genauso ist es mit dem Knoblauch, aber wirken tut er nicht mehr. Mhm. Also wenn du täglich mit Knoblauch würzt, ja, also beweisen kann ich es nicht, aber es ist mein Gefühl. Mhm. Mein Gefühl ist es. Weil dann wird der Knoblauch zum reinen Nahrungsmittel und ist kein Heilmittel mehr. Gell? Immer darauf achten, dass du die Dinge so nimmst, dass da helfen, gell? Und dass der Körper das auch wahrnimmt. Mhm. Also eine Freundin von mir, die macht jedes Jahr eine Knoblauchkur und dann isst das ganze Jahr. keinen Knoblauch mehr. Das könnte man auch mit dem Ingwer machen oder mit vielen Dingen. Weil Ingwer kennt man auch am Fensterbrett. Ist bei mir auch schon gewachsen. Und den kannst du wirklich verwenden. Den kannst du wirklich verwenden. Ja. Ist vielleicht nicht ganz so inhaltsreich wie der Bio-Ingwer, den man aus Deutschland zum Beispiel beziehen kann. In Deutschland gibt es einige Bauern, die Ingwer kultivieren. In der Schweiz gibt es welche. Und sogar bei uns in Österreich im Seewinkel gibt es Bauern, die kultivieren einfach Ingwer und machen keine schlechten Geschäfte damit. Also ich finde, das ist ganz gut. Man kann auf solche Sachen zurückgreifen.
Das heißt so als kleiner Tipp zum Schluss, man kann zum Beispiel die Pelagonie anbauen, man kann den Ingwer in die Erde stecken, genau, und mit offenen Augen durch die Lande ziehen und schauen, was einen anspricht.
Genau, was die anspricht. Es soll halt nicht gerade die Tollkirsche sein, ne?
Nein.
Wenn die Tollkirsche anspricht, so wird das auch kein Problem sein, wenn es eine ist. Nein, das wird kein Problem sein. Aber erstens soll man mit gutem Beispiel vorangehen bei den Kindern. Und zweitens einmal, giftige Pflanzen gibt es schon ein paar, aber nicht sehr viele. Nicht sehr viele.
Wo kann man Sie und Ihr wahnsinniges Wissen denn abrufen oder finden oder eben erleben?
Ich habe es Ihnen ja schon erzählt. Wir haben das zusammengefasst in die Kräuter in meinem Garten. Aber ich bin eigentlich kein Mensch, der Seminare macht oder so. Aber ich bin in einem Kräuterverein. Das sind die Freunde naturgemäßer Lebensweise. Und da gibt's wunderbare Referenten, die dieses volksheilkundliche Wissen nach Ignaz Schliefny weitergeben. Auch in Deutschland übrigens. Ja. Und da wird in der Natur nach Pflanzen geschaut. Also da sieht man dann, wie die Pflanzen in ihrem natürlichen Umfeld wachsen. Es wird eh immer schwieriger. Aber ich habe gestern eine Sendung gesehen im deutschen Fernsehen, dass angeblich in Deutschland 30% der Flächen jetzt naturnah werden sollen. Bin gespannt, wann das der Fall ist.
Ja, wir freuen uns aber sehr auf diese Neuerscheinung. Also das ist ja dann, wenn das Interview veröffentlicht wird, scheinbar dann schon möglich ist zu kaufen. Ich bin ganz, ganz neugierig. Ich werde es mir garantiert besorgen.
Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht.
Ja, ich denke, es wird ein Riesenknüller.
Ja, es sind viele, viele Rezepte natürlich drin. Ja, ganz viele Rezepte, weil ich glaube, für Menschen, die guten Willens sind, ist es möglich und notwendig, dass sie ihre eigenen Mittel machen oder für ihre Familie. Du darfst das ja sonst sowieso nicht tun. Ne?
Ja.
Wir sind alle keine Pharmazeuten und keine Mediziner, aber was man mit gutem Willen für sich selbst oder für andere tut, das hat wirklich einen Wert. Wirklich einen Wert. Und ist auch nachhaltig, meiner Meinung nach. Und es ist höchste Zeit, dass man ein bisschen kleiner schalten.
Ja, Sie haben ja das Buch beginnen lassen mit einem ziemlich apokalyptischen Bild einer sich rächenden Erde. Ist schon ein krasser Anfang.
Aber ja, empfinden Sie es nicht so, Frau Röttgen? Natürlich, es ist, du kannst sagen, okay, es ist lächerlich, die Erde rächt sich nicht. Aber ich glaube, wir haben auf dieser Erde eine Stimmung geschaffen, eine Energie geschaffen. Sowas von naturfeindlich. Du brauchst ja nur dich einfach umschauen. Ich habe neben meinem Garten ein Feld. Ich könnte weinen, wenn ich auf das Feld hinausschaue. Dass der Bauer nicht begreift, wenn er mit seinem riesengroßen Traktor fährt, was er den Bodenlebewesen antut. Da gibt es in den letzten Jahren, im letzten Jahr war ich ganz sicher, da ist nichts mehr lebendig. Das besteht nur mehr aus Kunstdingern. Das ist furchtbar. Da gibt es keinen Regenwurm mehr, da gibt es gar nichts mehr. Ich habe wirklich viele Pflanzen, ganz unterschiedliche im Garten. Und das ist nicht so gepflegt. Und ich habe überhaupt Holzstöße und Igel habe ich genug gehabt. Aber jedes Jahr weniger Schmetterlinge. Mhm. Und da kann ich nur so viel Brennnesseln stehen lassen. Die schaffen es ja nicht mehr von einer Oase zur nächsten, weil die Felder viel zu groß geworden sind. Die schaffen ja den Weg überhaupt nicht mehr über die Felder. Also ich könnte weinen, wenn ich mir denke, wie wenig Insekten wir haben. Und das wird uns nochmal ganz ordentlich aufs Haupt fallen. Ja, das ist ganz furchtbar. Ja, das ist, also es gibt da unterschiedliche Leute, manche sagen, das kann die nicht so betreffen. Aber die Wahrheit ist, es mich betrifft es. Ich habe das schon vor 60 Jahren gewusst und ich weiß das. Es ist nicht gut geworden. Und ich denke mir immer, was hat meine Generation für einen Anteil daran, dass es so mies geworden ist. Natürlich hat meine Generation den Anteil dran. Ich schäme mich dafür. Aber an mir persönlich hat es nicht gelegen und an meinen Freunden. Aber wir leben heute in einer Blase.
Ja. Aber wir wollen auf jeden Fall dazu beitragen, dass diese Blase größer wird. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie heute für uns Zeit gefunden haben. Und wenn Sie ein kleines Rezept für uns noch zur Verfügung stellen, dann freuen wir uns noch mehr. Und ansonsten verlinken wir natürlich zum Freier Verlag, in dem das Buch erschienen ist. Ich glaube, das dürfen wir an der Stelle auch sagen.
Ja, okay.
Und, ja, dann hoffen wir und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele Leserinnen und Leser. Also ich zähle dazu und werde unbedingt ausprobieren, ob ich mal den Kapuzinerkressenhonig jetzt mache oder den Knöterich doch mal verzehre.
Also er schmeckt gut, der Knöterich.
Ja.
Er schmeckt wirklich gut. Also, ich habe die Chancen schon probiert, ich möchte einmal
Kapuzinerkressen. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wild Wab Web. Kräuterkundiges für die Sinne.